mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder hier in Gödensdorf, ich bin doch geneigt, 2, 3 Vorbemerkungen zu machen. Das eine ist, vielleicht kennen mich noch gar nicht alle, ich bin Hartmut Semkert, genau, wie Sie schon sagten, war lange Jahre Pastor in Pattensen, meine Heimatgemeinde, bin der immer noch sehr verbunden, bin verheiratet, wir haben 2 Kinder und ein Enkelbaby inzwischen und das wird heute in einer Woche getauft. Da freuen wir uns ganz doll drauf. Das ist das eine. Das andere ist, was mich und euch bestimmt auch in dieser Woche schwer erschüttert hat, ist diese Nachricht vom Tod von Nawalny. Furchtbar, was da passiert und wir sind ratlos und einfach nur ja, geschockt, traurig und wissen gar nicht, wohin das führen wird. Und zwischen diesen beiden Polen, und ich weiß gar nicht, was euch alles bewegt hat in dieser Woche, befinden wir uns heute hier im Gottesdienst in Gödensdorf. Ich weiß ja nicht, wie das hier in Gödensdorf ist, aber ich vermute, das ist ganz ähnlich wie bei uns in Pattensen. In den Predigten geht es ganz oft, ja fast immer, irgendwie auch um Jesus. Warum ist dieser Jesus eigentlich so wichtig? Meinen Konfirmanden habe ich immer größten Wert darauf gelegt, dass sie ganz viel möglichst von Jesus kennenlernen. Dass sie erfahren, was ist das für einer und was bedeutet er für uns heute? Warum ist er für uns so wichtig? Und da ist es gut, sich nochmal der Anfänge zu vergewissern. Wie ging das eigentlich mit Jesus los? Wie begann das mit dem Glauben an ihn? Und was ist an den Geschichten von vor 2000 Jahren so wichtig, dass es für uns heute im 21. Jahrhundert noch von Bedeutung ist, auch für jeden Einzelnen? Und was für eine Rolle spielt er dabei, der Jesus, auf dessen Namen ungefähr 2 Milliarden Menschen auf der Welt getauft sind? Wenn wir nach den Ursprüngen fragen, ist es gut, nochmal zu gucken, wo sind eigentlich die ersten Begegnungen, wo Menschen Jesus treffen und wie geht es dazu? Und dazu lese ich jetzt Johannes aus dem 3. Kapitel ein paar Verse. Es war da ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Obersten der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und neu geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Zunächst ein imponierender Mensch, dieser Nikodemus. Er ist allgemein anerkannt, ein wichtiges Mitglied des Synhedriums, des obersten jüdischen Gerichts, ein Mann von Einfluss, seine Stimme wird gehört. Nikodemus, ein Pharisäer, einer, der über Jahre hin wahrscheinlich sorgfältigst die Heiligen Schriften studiert hat, einer, der den Willen Gottes intensiv erforscht hat. Und ich glaube, er hat sich aufrichtig bemüht, im Einklang mit dem Willen Gottes auch zu leben. Und dabei gehört er offenbar nicht zu denen, die starr an den einmal erworbenen Überzeugungen festhalten. Er überprüft von Zeit zu Zeit wohl seine Einsichten und Prinzipien, vor allem wenn ihm Neues begegnet. Und wenn ihn etwas beunruhigt oder fasziniert, dann lässt er sich durchaus in Frage stellen und fragt auch nach. Nikodemus hat von Jesus gehört, von Jesus, der in einer Weise von Gott erzählt, wie es noch keiner vor ihm getan hat. Von Jesus, der nicht nur redet, sondern der seinen Worten Taten folgen lässt. Und dabei weiß Nikodemus noch gar nichts von dem, was Jesus alles tun wird auf seinem Weg bis hin schließlich nach Jerusalem. Wie er Menschen heilt, wie er seine Jünger zum Beispiel auch in diesem furchtbaren Sturm bewahrt und sie rettet und viele andere Geschichten, die uns inzwischen natürlich längst bekannt sind. Für Nikodemus ist aber jetzt schon ganz am Anfang der Wirksamkeit Jesu klar, da ist jemand, der verhält sich so, als hätte er Gott in einmaliger Weise auf seiner Seite. Diese Zeichen, die das Auftreten Jesu begleiten, geben den Anstoß dafür, dass der angesehene Nikodemus sich Gedanken macht, wer ist dieser Jesus, der so redet, als wäre er auf Gottes Seite. Und er schleicht sich zu Jesus bei Nacht. Sucht er den Schutz der Nacht, um sich heimlich zu Jesus zu schleichen? Hat er das Tageslicht gescheut? Auf jeden Fall hat Nikodemus später kein Problem damit, seine Sympathie zu Jesus auszudrücken. Als der schließlich in Jerusalem angeklagt wird und die jüdischen Gelehrten schlimme Anschuldigungen gegen Jesus vorbringen, besteht der Nikodemus auf einer richtigen gerichtlichen Anhörung Jesu. Und schließlich, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, kümmert er sich mit um ein würdiges Begräbnis. Vielleicht war es so etwas wie eine kritische Sympathie, die ihn mit Jesus verband. Vielleicht auch mehr. Jedenfalls sucht Nikodemus zu nächtlicher Stunde das Gespräch mit Jesus. Nachts ist es ja in besonderer Weise, ja, spannend, unterwegs zu sein. Die Nacht hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ich weiß noch ganz genau, wie wir mit den Konfirmanden damals in Hannstedt 1 das sogenannte Nachtgeländespiel erfunden haben. Ja, Nachtwanderung, das kannte man. Geländespiele kannte man auch. Aber wir wollten nachts ein Geländespiel machen. Und dann waren wir mit Taschenlampe und Trillerpfeife unterwegs. Handys gab es noch gar nicht. Und es war ein bisschen unheimlich, so nachts im Wald. Und ich weiß noch ganz genau, nebenbei erzählt, dass meine Brille mir irgendwann von dem Gesicht wischte und sie war weg. Und dann haben wir mit der Taschenlampe die Trümmer meiner Brille im Unterholz gefunden. Und es war gut, sie zu finden. Die Gläser waren kaputt, aber die Fassung war noch einigermaßen da. Egal. Also nachts mit besonderer Atmosphäre kann man sich vorstellen. Und als wir vor einigen Jahren in der Sommerfreizeit in Norwegen unterwegs waren, war es nachts wirklich hell. Das wusste ich vorher auch schon, aber das zu erleben, war spannend. Und die Jugendlichen waren ganz zuverlässige Leute, die fragten dann nachts nochmal, dürfen wir nochmal mit dem Kanu rausfahren? Klar. Und die Mädchen wollten nachts um eins nochmal ein bisschen Fußball spielen. Ja, ging alles, war toll. Die Atmosphäre nachts ist einfach eine ganz besondere. Vielleicht wollte Nikodemus Jesus auch nachts treffen, weil da einfach keine Störungen zu erwarten waren. Oder vielleicht, weil es ganz einfach kühler war nachts. Ich kann mir vorstellen, dass es in Jerusalem und Umgebung tagsüber ganz schön heiß war. Ja, wichtige Besprechungen, könnte ich mir denken, waren damals in den kühleren Abendstunden, vielleicht sogar nachts. Auf jeden Fall schwingt in der Feststellung von Nikodemus, als er Jesus anspricht, schon so etwas mit wie Anerkennung, Wertschätzung. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Da schwingt doch die Frage mit, Jesus, wer bist du? Seltsam, wie Jesus antwortet. Ja, man hat fast den Eindruck, sie reden aneinander vorbei. Nikodemus ist an der Person Jesu interessiert und Jesus redet vom Reich Gottes. Nur wer von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Eine merkwürdige Antwort, oder? Rätselhaft irgendwie. Hier geht es also um etwas, was durchaus nicht unmittelbar einleuchtet. Wer von Neuem geboren wird. Aber Nikodemus lässt sich nicht so schnell abschrecken. Er bleibt dran. Wie soll das denn gehen, dass ein erwachsener Mensch neu geboren wird? Ein bisschen deutlicher musst du schon werden, Jesus. In den Mutterleib zurück. Nochmal geboren werden. Geht doch gar nicht. Klar weiß Nikodemus, dass Jesus das irgendwie anders meint. Er will es jetzt aber genau wissen. Was kann ich dafür tun, dass ich ein neuer Mensch werde, wie neu geboren, damit ich das Reich Gottes zu sehen kriege? Ja, wir sind auch ein bisschen, würde ich sagen, wie sie Nikodemus. Viel zu groß, um noch einmal neu geboren zu werden. Viel zu erfahren für eine Geburt. Da ist einfach viel zu viel, was uns daran hindert, ein neuer Mensch zu werden. Kann sein, dass es dir so geht wie mir. Es ist dir vielleicht auch zu bequem oder es ist zu anstrengend, zu unbequem, die schlechten, aber trotzdem liebgewordenen Angewohnheiten abzulegen. Oder es gibt da eine Reihe von festen Überzeugungen, die ich einfach nicht loslassen will. Und nur allzu oft blende ich aus, was meine Sicht auf das Leben stört. Und dann gibt es womöglich Verletzungen, die immer noch so wehtun. Ich habe gerade in letzter Zeit Gespräche geführt mit einem alten Mann, der darunter leidet, dass seine Tochter den Kontakt zu ihm so abgebrochen hat. Und dann habe ich gedacht, ich habe die Tochter irgendwann konfirmiert vor vielen Jahren, ich spreche mal mit ihr. Und sehe auf einmal die andere Sicht und verstehe sie. Es ist manchmal gar nicht so leicht, wenn Verletzungen so tief sind, dass Heilung kaum möglich ist. Jedenfalls aus menschlicher Sicht. Wie kann man das hinter sich lassen, einfach abstreifen und total neu werden, wie neu geboren? Von Neuem geboren zu werden, wie soll das denn gehen, Jesus? Nun, ich glaube, Jesus will sagen, lass dich darauf ein. Lass es geschehen, dass Gott in deinem Leben Raum gewinnt. Dass du geboren wirst, ist nicht deine Sache. Und dass du neu geboren wirst, auch nicht. Das neue Leben, die neue Perspektive auf das Leben, das neue Sehen, hat nichts mit dem zu tun, was du machen kannst. Es hat ganz entscheidend mit dem Geist Gottes zu tun und damit, dass der anfängt, in dir zu wirken. Der Geist Gottes ist die Kraft, die euch neu werden lässt. Das äußere Zeichen dafür ist die Taufe. Neu geboren werden durch Wasser und Geist, ich finde, das ist eine Anspielung auf die Taufe. Aber befriedigt diese Antwort Jesu wirklich? Bekommen Menschen durch die Taufe eine neue Lebensperspektive? Eine neue Sicht auf das Leben, auf das Reich Gottes? Ich glaube, die meisten von uns sind getauft. Sehen wir dadurch Dinge, die andere nicht sehen können? Nein, die Taufe ist ganz sicher kein magischer Akt, der uns ein drittes Auge beschert. Wenn wir aber unsere Taufe als ein Zeichen dafür nehmen, dass wir uns zu Gott bekennen, dann kann es passieren, dass wir auch erkennen, was Gott für uns bedeuten kann. Wir glauben und erkennen dann, dass wir uns und unsere Welt Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, verdanken. Wir glauben und erkennen, dass Jesus unser Bruder, unser Retter, unser Heiland geworden ist. Und wir glauben und erkennen, dass Gottes Geist die Kraft ist, die uns letztlich tröstet und Frieden mit Gott schenken kann. So ist die Rede von Gottes Reich gar nicht mehr kompliziert. Kein Gedankenkonstrukt, das wir dringend verstehen müssten, sondern Ausdruck dessen, was wir mit Gott erleben können. Wenn es nur so einfach wäre. Denn so klar ist das doch nicht immer. Spuren vom Reich Gottes wahrzunehmen und das sehenden Auges mutig zu bekennen, fällt manchmal gar nicht so leicht. Es gibt Zeiten, da habe ich irgendwie ein Brett vorm Kopf, kann gar nichts erkennen. Und manchmal verschlägt es mir einfach die Sprache. Ich kann nur bekennen, dass ich gar nicht weiß, was ich noch glauben kann. Und dann redet Jesus von diesem seltsamen Bild, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Was soll das bedeuten? So wenig wie die Entstehung, die Kraft, das Ziel des Windes, so wenig wie ich das ergründen kann, so wenig kann ich den Geist Gottes ergründen und beherrschen. Wie er sich auswirkt, das allerdings kann ich erfahren. Der Heilige Geist kommt und schenkt neue Einsichten und, ja, vielleicht auch das, neues Leben. Ich kann im Grunde nichts dazu tun. Ich kann auf sein Wehen achten, ich kann das Fenster weit öffnen, kann mich ihm aussetzen und darauf vertrauen, dass er mein Leben durchweht, ja, frischen Wind in das verstaubte Alltagseinerlei bringt. Und dann gibt es Tage, da spüre ich nichts davon. Da weht er sicher auch, aber vielleicht woanders. So eine Flaute ist bitter. Dann habe ich das Gefühl, nichts bewegt sich. Ich trete auf der Stelle und komme keinen Schritt weiter. Dann bleibt mir nur zu beten, komm, Heiliger Geist, und zu hoffen und geduldig zu warten. Jesus hat es doch dem Nikodemus gesagt, und wenn das mit dem Wasser und dem Geist stimmt, dann kann ich nur sagen, Jesus, getauft bin ich auch. Dann lass mich durch deinen Geist neu werden, wie neu geboren. Ob bei Nikodemus etwas oder sogar alles neu geworden ist? Auf jeden Fall ist der Jesus auf der Spur geblieben. Und das ist für uns auch ganz wichtig, Jesus auf der Spur zu bleiben. Nicht nur in Sonntagspredigten, sondern auch im ganz normalen Alltag. Im Gespräch mit ihm zu bleiben, zu beten. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Und manchmal gibt es noch eine ganz besondere Gelegenheit, Gottes Liebe nicht nur zu hören, sondern auch ein Stück weit zu schmecken und zu fühlen, nämlich in der Feier des Abendmahls. Und das wollen wir gleich miteinander tun. Diese Möglichkeit gibt es heute. Und dabei gemeinsam mit anderen, ja, vielleicht ein Stück weit neu zu entdecken, was Gott für mich und für dich bedeuten kann. Wie mir der Glaube an diesen liebevollen Vater im Himmel einen ganz neuen Blick vielleicht auch für meinen Alltag schenkt. Das Abendmahl kann dafür eine wunderbare Chance sein. Lasst uns das gleich nach dem nächsten Lied gemeinsam feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.